Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struve und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
Also du hattest die Idee, heute über Wut zu sprechen und wie man damit umgeht und Form von Wut. Und mir kam im ersten Moment so der Gedanke, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Ich glaube nicht so ausführlich.
In irgendwelchen Ausschweifen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ist ein schönes Thema, finde ich. Also mir fällt da sehr viel zu ein. Ich merke, dass ich da viel zu erzählen habe, ja.
Bist du wütend?
Nö, gerade nicht.
Okay. Ich schon ein bisschen.
Ich erlaube mir Wut ja auch immer nicht so gerne.
Ach, wirklich?
Ja.
Das wundert mich jetzt, dass du das sagst, Christian.
Okay, mich interessiert deine Wut, die du gerade spürst, hast. Du bist ein bisschen wütend. Gut, hau raus. Jetzt wird's konfrontativ.
Hau raus. Naja, für mich verändert sich Wut mehr und mehr dahin, dass es nicht nur irgendwie so ein pures Ausleben ist und rumschreien und auf Sachen kaputt hauen, sondern es wird mehr und mehr auch etwas, was ich mit so einem Spielerischen verbinde, weißt du? Wenn ich momentan habe ich so ein angriffslustiges, so ein spielerisches, angriffslustiges Gefühl in mir und das hängt natürlich sehr nah oder es ist sehr nah an der Wut dran. Aber es ist gefühlt schon einen Schritt weiter. Ich finde, die Wut ist für mich eher sowas, was sagt, stopp, irgendwas läuft hier nicht. Etwas, was ich will, bekomme ich nicht. Oder etwas, was ich nicht will, bekomme ich. Und dann ist so ein Impuls von, scheiße.
Ja, das ist spannend, denn gerade als du das beschriebst, dachte ich so, okay, ja, ist denn diese Angriffslust, ist das wirklich Wut? Und dann kam mir der englische Begriff Rage. Und Rage. Und das ist dann, merke ich wieder, das ist wieder viel treffender vielleicht. Weil mit Wut verbinde ich halt diese Wut im Bauch, die sich aufbaut, anstaut und raus möchte. Und dann, wenn es Rage ist oder wenn ich in Rage komme, dann wird es schon deutlich aktiver. Dann passiert da auch was. Aber jetzt hast du aber nicht gesagt, was du jetzt gerade mit Wut hast, jetzt in diesem Moment.
Ich habe auch gar nicht so unbedingt richtig Wut in dem Moment. Deswegen sagte ich ja, es ist eher so dieses Gefühl von Angriffslust, Spielen. Das ist so Playfight. Das ist so dieser Wunsch nach Kabbeln, nach ein bisschen so Auseinandersetzungen, Kontakt. Da ist auch Kontaktwunsch drin. Ich finde auch Rage ist für mich Rage ist der Begriff, der so zur Aggression passt. Und so in meiner Schule, die ich lerne, ist ja auch Wut und Aggression einfach sind nah beieinander. Und ich finde, für mich ist Aggression der Teil, der aktiv wird, wohingegen Wut erstmal nur der Teil ist, der sagt, stopp, irgendwas läuft hier nicht.
Ja. Ja, das ist spannend, dieses spielerische Rangeln, spielerisch-kämpferische. Das macht irgendwas mit mir. Ich habe da, es ist spannend, das Erste, was mir kommt, ist, da habe ich keinen Bock drauf. Ah. Und ich habe mir das, glaube ich, ganz wenig nur erlaubt früher, dieses spielerisch-kämpferische. Weil irgendwie gibt es in mir einen Anteil, dass diese Aggression und Wut und Unkontrolliertheit nicht erlaubt ist. Das darf nicht sein. Und ich erinnere mich aber an einen Spaßkampf sozusagen. Da war ich aber schon eher so Anfang 20 und da war ich mit ein paar Kumpels zusammen und wir haben auch ordentlich was getrunken und haben dann aus Scheiß einfach uns wirklich gebeult, also oder gerungen.
Ja.
Und das war richtig intensiv und richtig schon krass, aber ohne Verletzung, also wirklich nur ringen. Aber das war richtig geil. aber diese Wut, also ich merke immer wieder Wut, ich habe mich, wenn ich mal wütend geworden bin, vor mir selbst erschrocken häufig schon. Und merkt an der Stelle, Mensch, das ist etwas, was ich nicht gut kenne, was nicht sehr erforscht ist bei mir.
Und wie bist du, wie hat sich das verändert zu heute? Hat sich das?
Ja, es hat sich noch nicht sehr viel verändert. Es ist letztendlich erstmal ein Verstehen, davon, warum die Wut vielleicht nicht so ihren Platz hat, warum die nicht sein darf. Und das, da bin ich letztendlich in, ich, und da bin ich mir fast sicher, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, dass ich da nämlich rangekommen bin über meine Traurigkeit. Mhm. Wenn die Traurigkeit kam, in irgendwelchen Prozessen oder Situationen, und ich das Gefühl hatte, Alter, jetzt kannst du mal richtig die Tränen laufen lassen, mal richtig dich hingeben, dann starb dieses Gefühl und das Weinen und das Tränenfließen nach so 30 bis 60 Sekunden ab, wie abgestorben. Und ich habe es immer nicht verstanden. Ich habe mich eigentlich sehr danach gesehen und mir gewünscht, dass es mal richtig fließt.
Ja, das hast du mal erzählt, ja.
Genau, und letztendlich stellte ich dann fest, dass dann halt mit der Traurigkeit auch die Wut hochkommt. Und eine Wut, die nicht sein darf, die unterdrückt wird, und dann blockiert es eben auch die Traurigkeit. Und da merke ich so, okay, ich habe noch nicht so richtig gute Wege, meine Wut zu kanalisieren. Und es gibt auch Teile in mir, die eben, die bestimmt eher passiv-aggressiv dann ausagieren und subtil und eben nicht offensiv wütend oder aggressiv, sondern eher dieses. Und letztendlich habe ich gemerkt.
Good catch,
ne? Ja, ich merke immer wieder, habe dann lange gedacht, Mensch, was steckt denn hinter der Wut? Weil als ich dann mal Wut, und das ist tatsächlich eine interessante Mischung, ich habe als, und jetzt muss ich das auch nochmal erzählen, ich habe nie gerne gekotzt. Ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, die auch nicht gerne kotzen, aber ich hatte immer das Gefühl, es gibt Leute, die haben eine niedrigere Hemmschwelle, sich zu übergeben. Und ich habe mich da echt immer gegen gewehrt, wenn mir wirklich, also entweder wenn ich zu viel getrunken hatte oder wenn mir einfach schlecht war, weil ich krank war, oder da habe ich mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt, mich dann endlich zu übergeben und mich zu erleichtern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann bin ich jetzt so in den vergangenen Jahren dahin gekommen, wenn im Rahmen von irgendwelchen Prozessen so ein energetisches Kotzen oder eine energetische Übelkeit kommt, mich irgendwann zu entscheiden, ich gebe mich dem hin. Und wenn ich das, diese Emotionen, das sind letztendlich ja irgendwelche unterdrückten Emotionen, die dann rauskommen wollen, wenn ich die zulasse, also erstmal dieses Würgen zulasse, und dann muss da gar nicht unbedingt was kommen, das fühlt sich dann erstmal nur so an, und dadurch kann ich mich da auch entspannen, und wenn was kommt, ist das auch fein. Und danach kommt eben sehr viel Lebenskraft, und das kann eben auch Wut sein. Ich dachte erst eine ganze Zeit, da steckt Wut hinter, und mir wurde aber auch vor einiger Zeit mal gesagt, möglicherweise steckt da auch Lust hinter. Mm. Und das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Verknüpfung, und da würde ich einfach gerne mal von dir was zu hören. Ich glaube, du hast da viel zu erzählen mit Wut und Lust und
Wieso glaubst du, dass ich denn dazu viel zu erzählen habe? Ja, habe ich, aber jetzt witzig.
It's a feeling.
Ich hatte tatsächlich einmal eine sehr intensive Erfahrung, auch unter Einfluss von psychedelischen Substanzen. Und dort habe ich das erste Mal gefühlt, wie Lust und wie Aggression tatsächlich in Verbindung stehen können. Und das hat mich erst verwirrt. Dann habe ich es irgendwie verstanden, weil ja so Wort Aggression ist, finde ich, für mich, jetzt versuche ich ein bisschen wieder in den Erklärmodus zu kommen. Aggression ist für mich so der Teil, die Energie, die Qualität, die tötet, weil die quasi Nein sagt bei einer Entscheidung, ja. Bei tatsächlich einer gewaltvollen Aktion und allen Möglichkeiten zwischendrin. Und Sexualität ist, finde ich, so der Trieb, der Leben schafft, der lustvoll ist, der das Leben gestaltet und alles, was lebendig ist. Und deswegen habe ich für mich erklärt, dass, weil die so nah beieinander sind, es geht um Leben und Tod, haben die auch eine gewisse Ähnlichkeit. Und was ich finde immer ist tatsächlich, und das wirst du vielleicht auch erlebt haben, ne, in so Breathwork-Situationen, wenn ich Menschen, und tatsächlich ist es häufiger bei Frauen, wenn ich höre, wenn die auf der Matte liegen und teilweise echt intensive Prozesse haben, wo sie weinen, wo sie schreien, wo sie tief atmen, hat das für mich, in meinen Ohren klingt das manchmal so ganz nah an halt auch einem lustvollen Atmen und einem lustvollen Tönen. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du diese Nähe gespürt hast?
Also bezogen auf Breathwork geht es mir da anders. Da ist es so, dass ich in diesen Prozessen eher das Gefühl habe, dass da eine Geburt stattfindet, häufig.
Mhm, ja, okay.
Da erinnert mich das eher dran. Und,
was ja auch sehr sexuell, sehr lustvoll ist auf eine Art, ne?
Das, die Aussage möchte ich in Frage stellen. Also eine Geburt hat für mich mit hat nichts Lustvolles und nichts auch nichts Sexuelles. Aber letztendlich, wie gesagt, da denke ich ja, wenn da Frauen intensiv in Prozessen sind, das sind häufig sehr schmerzhafte und sehr tiefe Prozesse, dann denke ich da eher an Geburten teilweise. Aber es gibt ja auch Sexualthemen, auch bei Breathwork. Und da kann es auch sein, dass auch eben Klientinnen oder auch Klienten in Lust kommen. Also nicht kommen, aber in Lust kommen, dass sie in den Status der Lust geraten. Und wenn ich dann sehr verbunden bin und da im Feld bin, dann spüre ich die Lust auch. Und das ist dann interessant, das zu handeln. Weil da braucht es eine gewisse Erfahrung, um nicht zu glauben, ich bin jetzt hier, du könntest auch meinen, ich geile mich jetzt daran auf.
Nee, darum geht's
oder
nicht, genau.
Das ist die, könnte man ja meinen oder könnte ich auch glauben und dann genau zu schauen, nee, was ist jetzt eigentlich da? Oder ich spüre einfach die Lust, die im Raum ist. Und die dann in mir einfach zu halten und in mir fließen zu lassen, damit nichts machen zu müssen. Aber auch, also da auch nicht sich mich in den anderen reinzulehnen oder mich drin zu verlieren, sondern es in mir zu halten und einfach den Raum weiterzuhalten. Und ja, ich bin nach wie vor, ich komme halt bei den kraftvollen Prozessen ist es für mich eher eine Mischung aus, und da sind wir wieder mehr bei der Wut und bei der Kraft, die unten aus dem Becken kommt, wo eben, was für mich ganz klar mit Geburtsprozessen zusammenhängt, ja.
Aber warte mal kurz, einer meiner Ausbilder hat sehr viele Einflüsse aus dem Taoismus, auch aus traditioneller chinesischer Medizin, verbindet die mit Osteopathie.
Ja.
Und dort lerne ich, wie sehr eben diese Grundimpulse Sexualität und Aggression im Becken verortet sind, also da also sozusagen energetisch und organisch auch.
Ja.
Das finde ich passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Dass genau an der Stelle eben dass es da von dort her kommt. Mhm. Und ich finde auch, da wollte ich noch was zu sagen, zu dem Gefühl von vielleicht Scham oder von Unsicherheit, wenn diese Gefühle aufkommen in Prozessen und dann nicht irgendwie in den anderen Prozessen, in andere Systeme einzusteigen, sondern das irgendwie zu halten, aber dann auch als eine Art von Gegenübertragung zu sehen, von da passiert gerade etwas im Raum, da ist etwas, eine Energie, eine Atmosphäre im Raum, vielleicht zwischen dir und einem anderen Menschen, die bei dir etwas auslöst.
Ja.
Und das, finde ich, passt ganz gut eben zu dem, was ich meinte, dass ich das eben schon gespürt habe in Prozessen, die von außen nicht so aussahen, als wäre das jetzt besonders lustvoll, sondern eher tatsächlich irgendwie mit Kampf, mit Schmerz verbunden. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch eine Erklärung gefunden letztens, dass das nicht nur Voodoo und Esoterik ist, sondern ein super geiles Interview auf dem Podcast von Huberman, das Huberman Lab, hat er mit einem auch Neurobiologen darüber gesprochen, dass tatsächlich die neuronale Verbindung, in dem Fall war es von Mäusen und von Fruchtfliegen, aber
die sind uns ja sehr ähnlich, ne?
Die sind uns sehr ähnlich. Ja, aber zumindest sozusagen den Säugetier einer Maus. Ich meine, er sagte sogar, dass es sozusagen von, noch nicht untersucht worden ist in ähnlicher Art und Weise, aber zumindest von dem Ort ist es tatsächlich wohl so, dass der Ort von den Neuronen, die feuern bei Kampf, wo Aggression aktiviert wird, und Sexualität sind sehr nah beieinander.
Ja.
Das fand ich tatsächlich interessant und das ist wirklich so gewesen, dass sie ursprünglich haben die durch externe elektronische Reize, die sie nicht so präzise steuern konnten, dachten sie, dass sie die Aggressionsneuronen aktivieren würden. Und tatsächlich hat dann die Maus allerdings irgendwie den Gegenstand dort gefickt und oder bestiegen.
Ja.
Und es war tatsächlich auch möglich, beide Aktivitäten in Verbindung zu aktivieren und ja, mir zumindest war das eine schöne neurobiologische Erklärung, wieso diese beiden Energien wirklich sehr nah beieinander sind. Und ich glaube, dass es uns gut tun würde, wenn wir dafür, für diese vielleicht biologische Wahrheit, mehr Offenheit hätten.
Ja, ich finde das spannend. Also es ist jetzt sehr wissenschaftlich gewesen oder sehr, sehr wissenschaftlich-mechanisch, was du da beschrieben hast. Und wenn ich dir zuhöre und nochmal an dem anknüpfe, was ich erzählt hatte, ist dieses, was ich immer wieder merke bei mir selbst, aber auch wenn ich Menschen begleite, egal ob Mann oder Frau, dass da sehr viel, und da haben wir auch wieder den Link zur Wut, dass sehr viel Lebenskraft letztendlich aus dem Wurzelchakra, aus dem Becken kommt. Und Lebenskraft und Lust ist ja nun auch sehr miteinander verbunden. Und ja, letztendlich ein Mann, der halt wirklich in seiner männlichen Kraft ist, der ist ja sowohl also auch sexuell eben wahrscheinlich präsent und verfügbar und da, sowie auch eben mit seiner Aggression und mit seiner Bereitschaft zu verteidigen, also einfach diese männlichen Qualitäten.
Voll,
und letztendlich ja auch bei der Frau ja genauso, wenn die wirklich in ihrer Kraft ist, eine Frau, dann ist ja da eine enorme Kraft aus der Gebärmutter, aus dem Becken heraus, eine Wirkkraft, aber eben auch die Fähigkeit, Leben zu gebären.
Ja.
Und damit ist das also echt, würde ich sagen, ist für mich total greifbar, dass eben Wut und Lust und Lebenskraft und Aggression sehr, sehr miteinander verknüpft sind.
100%. Und du hattest ja davon gesprochen eingangs, dass dieses Gefühl von Befreiung entsteht, wenn du durch einen gewissen Prozess durchgegangen bist. Und ja. Ich höre das immer wieder in den Prozessen von anderen und auch erlebe das bei mir selber, wenn ich diese Energie, dieser Wut, diese Aggression, wenn ich der freien Lauf gelassen habe in solchen Prozessen, fühle ich mich danach so enorm frei, ich fühle mich so lebendig, humorvoll, glücklich, und für mich ist das wieder und wieder ein Beweis dafür, dass wir gut daran tun und dass es uns gut tut als Individuen, aber halt auch kollektiv, wenn wir Orte haben, sichere therapeutische Orte, in denen es möglich ist, einen Kontakt zu haben dazu. Und bei mir war das, für mich hat das einen riesen Schalter umgelegt. Ich weiß noch genau, wie ich in einer holotropen Breathwork-Session irgendwann einfach das so aufkam. Erst war da enorme Todesangst und Panik, die ich gespürt habe. Und dann irgendwann ging das über in Aggression, in Verteidigung, in Kampf. Und die wiederum gegenüber in so ein ein Kabbeln, wie so ein Gefühl von, ich war schon echt, es ging lange und ich war echt schon körperlich voll am Ende, hab geschwitzt wie Sau. Und aber ich hatte dann am Ende richtig noch so Bock, okay, hier bringt mir wie viele Facilitator, wie viele Männer gibt es hier noch, mit denen ich kämpfen kann? Da richtig okay. so ein Bock drauf mehr.
Ja, krass.
Und seitdem hat sich bei mir einfach auch viel verändert in der Perspektive dazu, in der Forschungslust dazu, zu verstehen, woher das kommt. Sozusagen bei mir individuell kann man natürlich biografisch gucken, warum ich vielleicht zu Wut, zu Aggression nicht so einen Bezug habe oder Bezug hatte. Ich merke, dass es mir total gut tut, sowohl in meinem Leben, in meinem Sexleben, in dem Umgang mit Kontakt, mit Konflikten, dass ich mehr und mehr in solchen Settings Kontakt aufnehme zu dieser Kraft, dass ich sie kennenlerne, dass ich weiß, wie das anfühlt, dass ich sie dann eben gezielt einsetzen kann. Weil das ist so ein bisschen, ich finde das Bild immer wieder schön, das ist wie so ein Krieger, der halt noch nie mit dem Schwert unterwegs war. Und wenn er halt einfach mit seiner brutalen Kraft drauf loshaut, dann metzgert er da alles und er metzelt alles nieder. Wohingegen so ein Shaolin-Mönch, der halt so eine ganz, ganz feine, oder so Kill Bill, weißt du, so mit so einem Katana, so eine enorme Präzision mit so einem Schwert zu haben, das erfordert halt Training und Übung. Und das ist eben genau das Gleiche, auch die Übung mit dieser Lebensenergie, die da in uns drin steckt.
Ja, das Händeln einer gefährlichen Waffe will gelernt sein, auf jeden Fall. Ich merke bei mir, dass ich habe Wut als etwas Negatives, was nicht sein darf, was ich unterdrücke, abgespeichert, und kann das in meinen Augen ziemlich gut zuordnen, woher das kommt oder warum das so ist, weil einfach Wut bei mir im Elternhaus, das war nicht erlaubt, nicht erwünscht, und generell so Aggression auch nicht. Und es wurde bestraft, und bestraft wurde es mit körperlicher Gewalt. Und dann, also war für mich halt schon mal die Erfahrung, wenn ich diese Emotionen zeige oder aggressiv und wütend bin, dann ist das doof für mich, dann ist das schlecht für mich. Und zum anderen, wenn dann diese Reglementierung, diese Bestrafung von einer Bezugsperson ausgeht, von der man irgendwie als Kind abhängig ist, dann ist da noch mehr, weil wenn ich jetzt dagegen auch gegen die Aggression, die mir entgegensteht, dann dagegen auch noch vorgehe oder dagegen angehe und in den Kampf gehe, dann würde ich ja gegen meinen Vater kämpfen.
Ja, quasi. Klar. Und das ist natürlich lebensgefährlich. Und,
das tut man als Abhängiger natürlich nicht. So, das habe ich festgestellt, dass das wahrscheinlich die Ursache ist, warum ich das so krass unterdrückt habe.
Und es tut mir derbe leid zu hören, dass du sowas erfahren hast. Das ist einfach auch, es macht, also, ja,
das. Ich glaube, das gibt gar nicht so wenige Männer, die das erlebt haben. Yes. Weil ich bin jetzt 41 und sicherlich war es in den Anfang 1980 und bis 1990 schon nicht mehr so üblich, dass Kinder geschlagen wurden, aber ich glaube, es ist keine Seltenheit. Ich glaube, dass in meiner Generation das noch einige kennen.
Ja.
Und
schön, dass du es benennst, Christian. Ich glaube, das ist ja wertvoll.
Es ist wahrscheinlich, ja, es ist als Mann, stelle ich mir so vor, ja auch nicht besonders en vogue, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe die und die Schwierigkeiten, weil ich geschlagen wurde als Kind. So, das ist ja nicht besonders, ich glaube nicht, dass das besonders gesellschaftlich anerkannt ist. Um den Bogen jetzt wieder zu kriegen, ja. Zu der Verknüpfung von Sexualität und Aggression. Jetzt habe ich ja ich habe Aggression und Wut ist also bei mir unterdrückt. Ich lasse sie nicht zu. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich eine sehr vorsichtige, zurückgehaltene Sexualität gelebt habe und mich da langsam rausarbeite, aber das ist wirklich noch ein Prozess. Und immer das Gefühl hatte, ich möchte ganz vorsichtig, fasse die Frauen quasi mit Fingerspitzen an. Und zwar nicht, weil ich irgendwie nicht weiß wie, vielleicht auch, aber in erster Linie aus Angst, in irgendeiner Form mit den Frauen etwas zu machen, was übergriffig, gewaltsam, bösartig ist. Und da spielt eine ganz große Rolle meine Ahnenlinie, sowohl weiblicher als auch männlicher Art. Weil ich weiß, dass einfach in der weiblichen Ahnenlinie ganz viele Frauen eben dieses erniedrigende, missbräuchliche erlebt haben und dass in der männlichen Ahnenlinie Männer das gelebt haben, dass die das ausgeübt haben, dass sie das getan haben. Und da ist bei mir ganz klar drin, ich will auf keinen Fall einer Frau so begegnen, dass sie nur ansatzweise daran erinnert oder das Gefühl hat. Also sehr vorsichtig. Was natürlich zu einer keiner besonders lebendigen Sexualität führt. Und da fehlt ja einfach ein Teil. Da fehlt halt dieses Männliche, das Freie, das Lustvolle, das Lebendige. Das zu erkennen, diese Verknüpfung von eben unterdrückter Wut und gehemmter, vorsichtiger Sexualität, ist für mich sehr hilfreich gewesen, dass eben einfach mir wirklich diese maskuline Fähigkeit, wo wir auch wieder gucken, krass, das ist eben sowohl des Kämpfens, des Tötens, der Aggression, aber auch des Lebens initiierenden oder des Befruchtens, des Vermehrens, das sind ja Sachen, die damit zusammenhängen. Und wenn das nicht sein darf, ja natürlich, dann ist die ganze Sparte blockiert.
Voll. Und an der Stelle will ich einfach auch nochmal erwähnen, dass natürlich, weißt du, die Tatsache, dass viele Männer in unserer Generation und einen respektvolleren Umgang und eine Vorsicht kultivieren und einen anderen Umgang kultivieren mit Frauen, ist ja einfach total eine riesengroße kulturelle Errungenschaft. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass es unsere Intention ist, nicht in dem Gespräch ist. Schließe ich damit einfach mal mit ein, jetzt irgendwie wieder in Richtung gewaltsames, dominantes, übergriffiges Verhalten zu gehen, sondern zurück zu dieser Idee des Shaolins, des Kriegers, der seine Waffe zu führen weiß. Es ist ja tatsächlich andersrum so, dass eigentlich unsere Welt sehr stark geprägt ist durch Aggression und durch Gewalt, immer noch. Und mein Verständnis ist mehr und mehr, dass das nicht Ausdruck ist von übermäßiger Aggression, sondern dass das eigentlich Ausdruck ist von dem unterdrückten Impuls der Aggression in Menschen, weil ich verstehe unterdrückte Impulse immer so, dass wenn sie unterdrückt sind, dass sie sich irgendwie einen Weg suchen. dass sie sich dann irgendeinen
Weg suchen. Ja, dann wird es ja viel gefährlicher
eigentlich. Dann wird es viel gefährlicher, genau, weil es dann passiv-aggressiv ist, dann ist es manipulativ, dann wird es dominant, dann wird es eben tatsächlich missbräuchlich, weil es nicht auf den Tisch, weil es nicht offensichtlich oder weil es nicht ehrlich ausgelebt werden darf. Ehrlich ausgelebt im Sinne von in einem Konflikt zwischen Menschen, dass man sich auf eine respektvolle, aber auf eine konstruktiv-aggressive Art und Weise duelliert, dass man sich vielleicht rauft oder dass man einen Weg findet, wo man sagt, ich habe jetzt irgendwie Wut auf dich und ich will jetzt mal mit dir irgendwie über den Strand rollen oder irgendwie kämpfen oder dass man sich auch einfach mal, dass man eine Konfliktkultur lernt, die es auch aushält, dass man jemand anders auch mal sehr direkt und ehrlich die Meinung sagt und danach merkt, okay, jetzt wir sind trotzdem immer noch, wir können immer noch Kollegen, Freunde oder PartnerInnen oder so sein oder auch im Sexuellen, wäre es ja viel ehrlicher und das ist irgendwie auch passenderweise genau der Trend oder die Entwicklung von sexpositiven Events und dieser ganzen kinky Kultur und Bewegung, offener, ehrlicher in Kontakt zu bringen, was er und sie möchten. Und ich erlebe das als sehr befreiend, weil es einfach ehrlicher ist. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie versuchen muss, es ist nicht, dass ich irgendwas verführen muss, dass ich irgendwas sein muss. Mhm. Klar kann es auch flirten und flirtig sein und Spaß machen. Das wird dadurch ja nicht weniger, aber es wird irgendwie ehrlich, es wird sichtbar, es wird greifbar, es wird bewusst. Und deswegen bin ich echt ein großer Freund davon, gerade zurück zu dem Thema, Hauptthema ja, Aggression und Wut, dass das etwas, dass es super wichtig ist und dringend wichtig wird, dass sich Menschen, Männer und Frauen, wieder mehr mit dieser Energie verbinden, weil sie ironischerweise oder paradoxerweise bin ich fest davon überzeugt, dass wenn Menschen mehr Zugang zu ihrer Wut bekommen, dass wir eigentlich eine friedlichere Welt bekommen.
Ja, das ist ganz spannend. Da gibt es ja so, mir fallen da so verschiedene Metaphern ein. Als ich 16 war, habe ich einen Motorroller gefahren. Der lief 45 oder später, als er frisiert war, lief er 70. Das heißt, eigentlich bin ich das Ding die ganze Zeit am Limit gefahren, weil man musste ja Vollgas fahren, ganz klar, sonst ist man nicht schnell genug. Und irgendwann, wenn man ein Auto fährt, und dann fährt man erstmal ein Auto mit weniger Leistung und das wird dann eher ausgelastet. Und irgendwann war ich mal in der Lage, dass ich ein Auto mit relativ viel PS und ein sehr souveränes Auto gefahren bin. Und da kommen wir wieder zu diesem, wie kann ich meine Aggression oder meine Waffe handeln? Wenn ich also ein Auto mit 400 PS habe, was eine Top-Werte hat und mit dem man es vielleicht gar nicht ansieht, aber wo ich einfach weiß, wenn da jemand ist, dem ich mal kurz sagen muss, dass ich auch ganz schnell fahren kann, toll beschleunigen kann, dann kann ich das kurz machen. Aber alleine zu wissen, dass ich es kann, führt zu einer Souveränität und einer Klarheit und einer Ruhe, die ich wiederum ausstrahlen kann und gar nicht mich verleiten lasse, vielleicht auch zu einer Aggressivität. Und da genauso gibt es auch das von einem, ich habe irgendwann mal einen Spruch gehört, der so ähnlich war wie ein wirklich guter Krieger, für den reicht es, dass er weiß, dass er könnte, er muss es nicht tun.
100%, genau das ist das, ja.
Und da denke ich, das ist genau der Punkt, dass wenn wir wissen, was wir für krasse Fähigkeiten haben, und mit krassen Fähigkeiten meine ich nicht, was wir für geile Macker sind, sondern wir haben als Mensch und auch als Mann die Fähigkeit zu töten.
Ja,
wir haben,
ist wichtig, das mal zu benennen.
Wir haben sehr lange gejagt und Tiere gejagt und haben uns auch mit Menschen bekriegt und tun es ja heute noch. Und die Fähigkeit haben wir. Und wenn wir diese Kraft einmal kennenlernen, diese Urkraft, diese ungezügelte Kraft des Lebenswollens, wenn wir die einmal gespürt haben und uns dessen bewusst sind, ja, dann gehen wir doch ganz anders durchs Leben.
Ja, glaube ich auch. Absolut, würde ich genauso sagen. Und vielleicht fragen sich manche jetzt im Zuhören, ja, okay, wie komme ich denn da mal in Kontakt damit? Weil das, was du gesagt hast, die Erkenntnis reicht meiner Meinung nach nicht, das zu verstehen.
Nee, ich glaube, das ist wichtig, das zu erlebt zu haben.
Genau. Und wo kann man das erleben? Das ist einfach jetzt sozusagen ein kleiner
Redakteur. Ja, da können wir einen Link in die Shownotes packen. Ein bekannter Stefan Ries, der macht Wutseminare, sehr gute Wutseminare. Mhm. Der macht die in Süddeutschland, aber auch in Norddeutschland. Also da kann man, der macht die auch in Hamburg zwischendurch mal, glaube ich. Können wir mal einen Link reinpacken.
Das machen wir mal.
Der kann. Habe ich selber natürlich noch nicht gemacht, aber ich kann es sehr empfehlen. Ich kenne den.
Wir haben darüber mal gesprochen.
Bei ihm Seminare besucht und was ich von ihm erlebt oder was ich gehört habe, ist also sehr relevant.
Ja.
Die Wut wirklich zu erfahren und wirklich in die Wut zu kommen. Und da können wir wieder einen Bogen zu schlagen, auch zu den Breathwork-Begleitungen, womit wir uns kennen, oder mit Körperarbeit oder mit Prozessbegleitung. Ja. Manchmal ist es ja auch notwendig, sich dann mal auf jemanden draufzulegen oder raufzuschmeißen und den mal wirklich in eine körperliche Zwangslage zu bringen und dadurch eben auch eben das Entfalten von Wut und Kraft und das Ausbrechen davon zu provozieren.
Ja.
Und
das kann sehr wertvoll.
Es reicht eben nicht im Kopf, das nur zu erfahren.
Nee, überhaupt nicht. Das sind so instinktive, riesengroße Energien, die kann man nicht im Kopf. Das ist ja eigentlich, ich würde so weit gehen, dass die Blockierung dieser Energien dazu geführt haben, dass wir irgendwie uns dadurch mit rühmen, dass wir so intellektuelle, kognitive Kopfmenschen sind. Und je krasser jemand im Kopf ist, und ich spreche von mir selber, nicht mehr so jetzt heute nicht mehr so sehr, aber zumindest sicherlich noch vor einigen Jahren, desto weniger ist da Beckenenergie am Start. Das ist für mich eine eindeutige Verbindung, die da oft sichtbar ist. Und das geht auf jeden Fall nicht nur durch den Kopf, das muss durchs Becken gehen, durch den Körper gehen. Und ich würde gerne noch ein paar mehr sagen.
Da habe ich eine ganz feine Story zu.
Okay, und dann will ich gerne noch ein paar mehr Beispiele sagen, wie man an seine Wut kommt.
Ja, ich kann dir das erzählen, wie ich an meine Wut gekommen bin. Wobei ich war, glaube ich, gar nicht wütend, aber ich habe dann reagiert und ich habe dann gekämpft. Und zwar war es in Marburg und wir zogen durch die Kneipen. Und es gibt ja immer, also in meiner Clique gab es immer diesen einen Freund, der hat immer Stress provoziert. Irgendwie hat er es immer geschafft, dass der Stress hatte. Ich habe mir immer nur gedacht, das soll er machen, dann muss er sich eben hauen oder keine Ahnung, mir egal, viel Spaß. Problem war, dass mein anderer Kumpel auch sehr angetrunken war und interveniert hat auf eine sehr unschöne Art. In eine schöne 1:1 Hauerei, die sie miteinander hatten eigentlich, die anderen, und dann hält man sich raus, guckt zu oder keine Ahnung. Der andere hat interveniert und das war sehr unfair. Woraufhin der Kontrahent meines Kumpels in die Kneipe gegangen ist und erstmal weg war und wir uns umgedreht haben und weggegangen sind. Und wir gingen dann so die Gasse hinunter, wir waren 3 Männer und eine Frau dabei und mit einmal kam da eine Horde Menschen gelaufen. Und die wollten was von uns. Wir waren ja nun in Marburg und da gibt's halt Studentenverbindungen, auch schlagende Studentenverbindungen. Und ich bin so einer, der dann erstmal einfach diplomatisch fragt, was denn los ist. Wo können wir drüber reden? So, ne? Dazu kam es aber nicht. Ich drehte mich nur um, wollte reden und kriegte einen Schlag auf meinen Kiefer.
Ui.
Der dank Vollbart noch relativ glimpflich war, aber so stark, dass ich in die Knie ging. Das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt, dass ich durch einen Schlag an den Kopf in die Knie ging. Ich war bei Bewusstsein, aber mir wurden die Knie, weil ich sackte zusammen und merkte, okay, reden ist hier also keine Lösung. und dann hat mein System umgeschaltet auf, es braucht hier was anderes als reden. Das hat dann auch gut funktioniert, aber es war dann hatte ich mit einmal noch einen Schuh und eine Jacke in der Hand und wusste nicht mehr, woher die kam, aber mein Kopf hat, das System hat wirklich umgeschaltet, aber ich musste erst die Erfahrung machen, dass dieser intellektuelle, friedfertige, drüberstehende, vielleicht auch arrogante Teil, zu meinen, man hat es unter Kontrolle, der musste erstmal lernen, scheiße, ich habe voll einen in die Fresse gekriegt und jetzt muss ich, das brauche einen Plan B. Und der ist dann eben Kampf.
Der ist dann Kampf, ja.
Ja, und das war eine krasse Erfahrung, so zu merken, ich kann das auch. Es funktioniert. Und ich kann mich dann verteidigen. Und es war aber trotzdem spannend, das fiel mir ein bei der Geschichte, die du gerade sagtest, ja, dieses Kopfding, dieses Intellektuelle, ja, ich brauche nicht kämpfen.
Ja.
Ja,
ja. Also, sich rausreden. In verschiedenen Situationen oder in Berufen unterwegs zu sein oder in Umgebung unterwegs zu sein, in denen es halt in dem wir gewinnen können, in dem ich gewinnen kann, indem ich halt besonders eloquent oder laut oder schnell oder irgendwie halt rede. Aber das ist, nur ein Teil. Aber jetzt möchte ich tatsächlich eben noch ein paar Sachen erwähnen, weil ich es wichtig finde, so ein paar Tipps mitzugeben.
Wo man Wut rauslassen kann.
Ja, du hast ja schon gesagt, Wutseminare ist sicherlich auf jeden Fall, also dedizierte Wutseminare, super. Klar ist auch, sind solche Sessions, solche Rahmen wie holotropes Atmen ein Weg oder andere Arten von Breathwork, wenn sie gut gehalten sind. Wobei ich tatsächlich an der Stelle es schon sagen will, weil ich finde die, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich finde, der Rahmen von solchen Events und das, wie so eine Session gehalten ist, einfach auch das A und O ist dafür, wie gut so Wut kanalisiert werden kann, wie ich dazu komme und wie sie auch integriert werden kann, weil ich mehr und mehr wegkomme von dem Wert von rein kathartischen, also explosiven, intensiven Peak-Experiences wegkomme, hin zu einem sanfteren Auseinandersetzen damit. Ich erkläre gleich noch, wie ich sanftere Auseinandersetzen von Wut meine. Es hat natürlich auch total den Wert, sowas Explosives, gerade für Menschen, die das brauchen, die eben vielleicht kontrolliert sind oder besonders Angst haben, vielleicht in solchen explosiveren Settings mal zu erleben, was passiert, wenn ein bisschen die Handbremse gelockert wird. Ich habe aber auch erlebt, dass es Menschen sind, die voll im Kopf und so kontrolletti unterwegs sind, dass die sogar in solchen Sessions super kontrolliert sind und sogar da es schaffen, die Impulse, die aufkommen, zu unterdrücken. Und dann würde ich manchmal sogar, oder es interessiert mich in Zukunft, herauszufinden, ob sowas Sanfteres nicht sogar wirkungsvoller ist. Und das Sanftere ist halt über...
Ja, das erzählst du ja aus einer interessanten Warte heraus, weil, wie vielleicht die Zuschauer schon mitbekommen haben, machst du eine SE-Ausbildung, also Somatic Experiencing-Ausbildung. Und das, was du gerade beschreibst, verbinde ich damit.
Genau, das meine ich
dass gerade. Dass eben genau dieses, dass man die zarten, leisen Gefühlsregungen bereits schon in sich wahrnimmt und spürt und dem Gehör und Aufmerksamkeit verschafft und somit eben, glaube ich, und vielleicht greife ich es dir jetzt vorweg, aber du kannst mich ja gerne korrigieren, wenn ich merke das eben auch, dass man durch Breathwork oder durch intensive Peak-Prozesse und Peak-Erlebnisse, wie du es beschrieben hast, letztendlich schnell aus dem Toleranzfenster deines Nervensystems rausfliegst.
Genau.
Und dadurch dann letztendlich keine Integration möglich ist. Das ist ein krasses Erlebnis und das war auch super intensiv und krass und doll und laut und gebrüllt und geschlagen. Aber es ist nicht integrierbar, weil eigentlich das Nervensystem nicht mitgekommen ist.
Richtig, ja.
Am Ende geht's, merke ich immer mehr darum, dass wir es schaffen, eben unser Nervensystem und unser Bewusstsein parallel mitzunehmen. Dann können wir uns nämlich uns und unser System und unsere Mechanismen kennenlernen und überblicken. Aber wenn wir da nur in so eine krasse Nummer reingehen, dann überfordert das ziemlich. Und das ist dann wie, wir bauen eine Nebelwand aus, projizieren da schnell mit dem Projektor was drauf, dann sehen wir es einmal, dann kommt eine Windböe und alles ist wieder weg. Ganz krass. Bild, also es ist sehr, sehr kurzweilig.
Ja, oder
andere es versandet sehr schnell wieder.
Andere sagen halt auch, dass es ein bisschen, wenn du halt irgendwie mit Breathwork oder mit Psychedelika, ist das ein bisschen so, als würdest du mit dem Helikopter auf den Gipfel rauffliegen und andere Wege, die langsamer sind, ermöglichen es dir halt wirklich jeden einzelnen Schritt zu spüren und dann auch das Gefühl zu entwickeln, da zu sein. Oder vielleicht kennen das manche. Für mich ist es immer deutlicher, wenn ich irgendwo hinfliege, 2 Stunden oder sowas, was ich versuche selten zu machen, aber wenn ich es tue, dann fühle ich mich oft irgendwie noch nicht so, als wäre ich angekommen. Ich brauche teilweise 1-2 Tage, bis ich wirklich spüre, dass mein System jetzt irgendwie in Italien oder in Portugal ist, wohingegen halt jetzt die Zugfahrt oder sogar die Zugfahrt es mir besser ermöglicht. Was du gesagt hast mit SE, stimmt total. Ich hatte das tatsächlich letzte Woche, war ich auf einem Ausbildungsmodul von Holotropen Atmen wieder und hatte dort auch einen Prozess, in dem ich gemerkt habe, wie diese Energie aufstieg. Für mich ist das wirklich wie so eine Welle, die aus dem Becken aufsteigt und einfach so wie so eine Wärme, Energiewelle, die ich so als Wärme und auch als was Weitendes wahrnehme, aufstieg. Und ich habe mir gesagt, ja, irgendwie, ich kenne das schon, was passiert, wenn ich jetzt rumprügel oder mich irgendwie wenn ich schreie und trete und irgendwie kämpfe. Und das war wichtig für mich, das zu machen. Ich würde auch jedem empfehlen, das zu erleben und mehrmals zu erleben, wenn das dran ist. Für mich war in dem Moment aber, ich hatte Lust mal zu gucken, was ist, wenn ich einfach dieser Energie Ausdruck gebe über eine enorme Anspannung meines Körpers, wirklich so richtig, wie ich es auch beispielsweise bei einer SE-Session prozessieren würde, möglicherweise, wirklich alle meine Muskeln anzuspannen und das wirklich mal zu spüren in allen Zellen, so sehr es mir möglich ist. Und dann irgendwann, wenn die Kapazität erreicht ist, loszulassen und zu spüren, was passiert in diesen beiden unterschiedlichen Zuständen. Und das war für mich, ich habe das irgendwie 3-4 Mal gemacht und das war für mich total erlösend und erleichternd schon, weil ich an der Stelle etwas gelernt habe, was für mich sehr wichtig war, nämlich, dass ich diese Energie, die aufkommt, die Lebensenergie ist, nicht immer rausagieren muss, nicht rausprojizieren ist der falsche Begriff, aber nicht rauslassen muss, sondern ich kann sie auch in mir spüren, ich kann sie irgendwie nehmen, ich kann sie durch meine Zellen, mein System schicken, durch die Anspannung. Und dann habe ich danach einen anderen Zugang zu mir und zum Leben und dann kann ich sie wiederum transformieren in Form von Projekten, in Form von Sexualität, in Form von Kampf, in Form von lustvollen Gestalten meines Lebens, in Form von Konflikten, in Form von Kommunikation.
Ja, letztendlich ist das ja ein wieder das Steuer in die Hand nehmen auf eine Art, weil dieses Energienlenken, ich übe das einfach mit Lust und mit sexuellen Energien zu schauen, wie kann ich die wirklich zirkulieren lassen oder im Körper wahrnehmen und nicht nur jetzt durch meine Konditionierung bisher sehr auf möglichst Orgasmus, auf hohe Stimulation, sehr nach vorne gerichtet und eben am Ende mit der Ejakulation zur Eskalation und extern raus. Mhm. Und jetzt aber das zu ändern und zu sagen, okay, ich kann die Energie auch in mir, ich kann sie über den Damm, übers Steißbein wieder hoch in der Wirbelsäule fließen lassen. Ja. Und das wirklich bewusst zu tun, da musste ich gerade dran denken, wirklich Energien fließen zu lassen und die auch eben wahrzunehmen. Und das, was du eben mit der Wut beschrieben hast oder beim SE, dass man eben anfängt, diese Energien wahrzunehmen und sie auch eben doch irgendwie lenken zu können. Was einem eine riesen Handlungsmöglichkeit ganz gibt, genau. Und nicht mehr nur einfach ein Ausagieren, sondern ich stehe wirklich am Ruder und am Steuer und kann wirklich mich ja wie ein kultivierter Mensch eben im besten Fall verhalten.
Wobei ich tatsächlich nicht nur kultivierter Mensch meine, sondern ich finde, kultivieren ist was anderes. Für mich ist kultivieren ein Begriff, der beschreibt das Schärfen, das Kennenlernen, das Ausgestalten von etwas.
Ja.
Ein kultivierter Mensch klingt für mich so irgendwie 17. Jahrhundert Adel und besonders gute Manieren, aber irgendwie auch ein bisschen eingeschränkt und so ein bisschen Stock im Arsch.
Ja, ich denke bei Kulturen erstmal an Gemüsekulturen, die einfach in Reihe und Glied und gut organisiert und so. Gut, aber andere Geschichte. Ich habe eben nochmal, du hattest was erzählt zu diesen, ob jetzt beim holotropen Atmen oder auch bei psychedelischen Erfahrungen, dieser Helikopterflug nanntest du das. Ich beschreibe es immer als eine Seilbahnfahrt auf den Berggipfel.
Das ist ja das ähnliche Bild.
Und ich finde das, finde es aber auch sehr wertvoll. Das ist dann die Frage, du wirst nicht die Lösung haben durch diese eine Session oder durch dieses Erlebnis. Was wir aber erleben können, ist eben, dass wir fahren also mit der Seilbahn mittels holotropen Atmen oder Psychedelika hoch auf den Gipfel, können einmal sehen, was uns dort erwartet, quasi am Ziel, wenn wir wirklich den Überblick haben. Und wenn die Wirkung nachlässt, dann fahren wir wieder runter mit der Seilbahn und stehen wieder im Tal. Jetzt haben wir aber ja mal eine Idee bekommen, was uns dort oben erwartet. Es ist also eine Motivation und eine Ausrichtung und die Möglichkeit zu sehen, wenn ich jetzt also diesen mühevollen Weg zu Fuß auf den Berg raufsteige, was letztendlich ja der Weg ist, es gibt keine Abkürzung. Dann habe ich aber immer das Bild vor Augen, mich erwartet dort oben etwas, was ich schon mal erfahren durfte. Und dadurch ist meine Motivation, diesen schwierigen, steinigen Weg zu gehen, vielleicht größer.
Schönes Bild.
Und die Bereitschaft, ihn zu gehen.
Mag ich, ja.
Das ist so, fand ich nochmal erwähnenswert.
Sehr, ja.
Ja, das ist weil ich auch gut. Einfach, ich habe so das Gefühl, dass generell neben den ganzen Atemgeschichten und Traumageschichten auch diese ganze psychedelische Geschichte eben, die ganze psychedelische Möglichkeiten, das ganze Möglichkeitenspektrum immer mehr Relevanz bekommt und vielleicht auch immer gesellschaftsfähiger werden wird. Das ist ein Gefühl. Und dass letztendlich nicht der Gedanke entsteht bei den Menschen, ja, das ist jetzt wie eine Pille nehmen, da bin ich geheilt. Nein, es gibt eben die Möglichkeit, sowohl mit Breathwork oder auch anderen Sachen, mal Einblicke zu haben und zu gucken, was, wenn ich meine gewohnten Denkstrukturen verlasse, was möglich ist, wenn ich also quasi meinen kleinen Karnickelbaum mal verlasse und anders denken kann. Dann,
hast du gerade kleinen Karnickelbaum gesagt?
Ja, genau. Dann kann ich mir mal eine Idee verschaffen, wie das Leben vielleicht sein könnte, wenn ich bereit bin, diese Enge zu verlassen.
Ja, das ist ein bisschen bei Alice im Wunderland in Analogie. Wunderbar, so ein Film, der, glaube ich, hier auch auf LSD geschrieben wurde ist oder gedreht worden ist. Ja, Karnickelbaum, fantastisch, spannend, dass du das, finde ich super, dass du genau das Bild bringst.
Also bei mir war es so, dass ich nach meinen ersten psychedelischen Erfahrungen wusste, also Avatar und Co., die haben, also das, die Jungs haben auch auf jeden Fall ihre Erfahrungen gemacht, würde ich mal sagen. Das ist, ja.
Definitiv. Und, nee, das ist ein schönes Bild tatsächlich mit der Seilbahn und mit dem, dass es sich lohnt, dann den Weg hochzugehen. Und ich bin immer wieder, werde mehr und mehr Freund und verstehe langsam mehr und mehr, warum ich diese verschiedenen Sachen auch für mich integriere in Form von Ausbildung. Mhm. Weil ich Fan bin von beidem und merke, wie sehr mir beispielsweise SE hilft, um diese Erfahrungen zu integrieren und den Weg dann nochmal nachzugehen, den ich dann auf eine andere Art und Weise schon mal den Überblick oder gemacht habe, um den Überblick zu bekommen. Das ist ein schönes, ja, es wird gerade so irgendwie rund für mich. Es gibt, ich finde gerade Sinn drin von dem, was ich eh schon tue. Was witzig ist, weil ich meine, das ist ja unser menschlicher Typus, dass wir uns Geschichten erzählen im Nachhinein, um uns Sinn zu geben über das, was wir vorstellen.
Ich war dir gerade Zeuge von einem geheimen spirituellen Moment von Sebastian.
Ja, danke für das kurz auf die Bremse treten.
Als du das vorhin beschrieben hast mit den Flugreisen, dass du das Gefühl hast, wenn du dann an der Destination bist, dass du dann noch so ein bisschen das Gefühl hast, landen zu müssen. Also das dauert, bis quasi die Seele hinterherkommt. Mhm. Ich habe irgendwann mal das Sprichwort gehört, dass die Seele geht zu Fuß. Und dementsprechend braucht sie Zeit, um hinterherzukommen. Und,
die wurde ja auch erfunden, also bevor es Flugzeuge gab.
Die Seele?
Ja.
Ja. Ja, jetzt wird es interessant, weil letztendlich, Gott. Ja, genau, jetzt könnte ich richtig ausholen, aber genau, also letztendlich hier auf der Erde, in unserem Körper, braucht die Seele auf jeden Fall Zeit, um hinterherzukommen.
Ja, gute Turnschuhe.
Mit der unnatürlichen hohen, ja, das ist halt eben, scheint sie ein bisschen zu überfordern oder uns zu überfordern, diese Sprünge.
Ja, ich mag's.
Es ist spannend, wie wir abschweifen, aber ich denke gerade jetzt daran, immer wenn ich fliege oder auch wenn ich eben das, ob mit dem Helikopter oder mit dem Flugzeug, ich bin dann immer wieder überrascht, wenn ich hier über Schleswig-Holstein fliege zum Beispiel, dann ich kenne Schleswig-Holstein und kenne die Orte und kenne die Küstenverläufe und merke so krass, wenn ich da unten laufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, dann sind das ganz, ganz dolle Entfernungen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn ich im Flugzeug sitze, dann, oder im Helikopter, dann ist das extrem verkürzt. Dann ist wieder eine ganz andere Zeitrelation, weil da fliege ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine Strecke, wo ich mit dem Auto wahrscheinlich 2 Stunden brauche, fahre ich, kann ich mit dem Heli in weiß ich nicht, 20, 25 Minuten. Und dass die Welt von da oben einfach viel, viel überschaubarer und kleiner aussieht. Und da stellt sich mir gerade die Frage, wenn die Seele wirklich zu Fuß geht, dann ist es einfach, wenn wir uns dort unten auf der Erde bewegen, dauert es einfach länger, als wenn wir eben oben im Überblick weiter abgehoben sind und eine schnelle Reise machen. Das fiel mir dazu noch ein, auch wenn es möglicherweise irrelevant ist. Aber ja.
Für dich hat das irgendeine Relevanz. Genau. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie das irgendwie passte, das für dich assoziativ da zusammen. Und vielleicht ist es ja für manche andere auch. Ich meine, die Sache mit der Geschwindigkeit, der Reisegeschwindigkeit und der Integrationsfähigkeit, ich glaube, das haben wir jetzt.
Ich glaube, letztendlich so, das, was mir logisch erscheint, ist eben, dass, also, wir sind ja nun mal nicht geboren fliegenderweise, sondern das haben wir uns ja technisch errungen. Und unsere normale Bewegungsart ist eben auf der Erde. Und da wird es eben so deutlich, wenn man sich davon abhebt, im Flugzeug oder so, dass dann wirklich zu sehen, dass sich da was verschiebt. Dass also die Dimension oder das Bewegen auf der Erde einfach deutlich intensiver, langsamer, erlebnisreicher ist. Da passiert einfach mehr, da begegnet mehr. als wenn wir da oben mal eben in der Luft.
Ja.
Und das ist halt so gar nicht natürlich und unser System ist dafür eigentlich, kennt es nicht.
Und um quasi jetzt diese luftige Perspektive und Energie vielleicht wieder zurückzuführen zu der Beckenenergie von Wut und von ja. dem, wo wir gestartet sind, was mich immer noch ein bisschen interessiert.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, ich habe gar nicht so unbedingt eine direkte Überleitung.
Aber ich dachte, du hast jetzt eine geile Überleitung.
Nee, ich habe nur hab versucht, dich ein bisschen einzufangen, aus dem Flugzeug wieder auf die Erde runterzuholen oder ins Becken und da anzuknüpfen an das, worum es quasi eigentlich noch geht. Ich finde, ich habe mich so gefragt, ob es sinnvoll ist, dich zu fragen, was dich wütend macht. Aber irgendwie finde ich die Frage auch banal. Ich habe noch zurücküberlegt, was mich so in meiner Wut kennenlernen, Romanze mir geholfen hat. Für mich war es auch total wertvoll, einfach in den Wald zu gehen und alles
kreuz und klein zu schlagen.
In den Wald zu gehen und alles kreuz und klein zu schlagen, das habe ich auch einige Male gemacht, weiß ich noch genau. Und es tat mir im Nachhinein fast ein bisschen leid. Ich habe tatsächlich nur kaputte Hölzer genommen, aber ich habe manchmal echt gegen so Baumstämme gehauen und ja, irgendwie schön und sehr dankbar, dass die das ausgehalten haben. Das hat tatsächlich auch geholfen, so ein bisschen für mich das zu prozessieren. Was mir sehr gut getan hat, war Brazilian Jiu-Jitsu als Kampfsport. Ich würde Kampfsport auch als eine sehr, sehr wertvolle Auseinandersetzung mit Körper, mit Nähe, mit
Energien,
mit Kampf, mit Aggressionen in Verbindung setzen und das auch auf jeden Fall empfehlen, das auszuprobieren. Ja, solche Sachen haben mir auf jeden Fall sehr geholfen und ich habe noch weiter Lust, dem nachzugehen. Ich habe tatsächlich eine witzige Sache, die vielleicht für manche auch ein bisschen fremd wirkt, aber ich fand sie wertvoll, ist, dass ich eine Zeit lang mich ja vegan ernährt habe, auch aus so einem Gutmenschenanspruch, auch aus einer ethischen Perspektive vor Tieren.
Der sich auch entschuldigt dafür, dass er ab und zu mal fliegt, wahrscheinlich, das ist die Sparte.
Ja, das ist die Sparte, genau. Und da steckt natürlich auf jeden Fall ein Teil drin, der sagt, ich möchte irgendwie die Welt beschützen und irgendwie möglichst wenig Ressourcen und es ist okay, dass ich ein Tier esse oder töte. Aber inzwischen blicke ich da tatsächlich anders drauf und näher mich wieder Ernährung von oder einer Ernährung an, wo ich beispielsweise Eier esse oder auch ganz selten mal möglichst glücklich produziertes, glücklich gelebtes und ethisch fair produziertes Fleisch zu konsumieren, weil ich gemerkt habe, dass da auch eine interessante Vermeidung drin steckt. Weil wenn wir zurück zu dem, was du meintest, ich kann töten, dann heißt das auch, dass ich quasi erst, ich glaube wirklich, dass ich erst ein ganzer Mensch bin, wenn ich auch bereit bin, für mein Leben anderes Leben zu töten. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag 2 Kilo Fleisch essen muss und irgendwie Bio-Wurst, Billigwurst von Penny kaufen muss. Aber das heißt halt, zu wissen, ich kann das, wenn es sein muss und ich bin bereit, das zu tun. Und ich habe sogar Lust, als nächstes sogar auf irgendeinem Biobauernhof beispielsweise mal zu erleben, wie es ist, ein Tier zu töten und im Kontakt zu kommen, wirklich mit der, nicht nur der vorgestellten oder mit einem Playfight oder mit was auch immer, sondern wirklich mal mit meinen eigenen Händen unter Anleitung von jemandem, der weiß, wie man das tut, ein Tier zu töten.
Ja, können wir machen.
Wie du das sagst. Können wir machen. Komm vorbei. Ja, komm vorbei, Digga.
Das ist total spannend, denn ein bekannter Mensch, den ich sehr schätze, hat mir einmal gesagt, er hält es für möglich, dass Vegetarier nicht ganz Ja zum Leben sagen. Und diese Worte klingen bei mir immer noch sehr nach. Und ich ernähre mich jetzt schon eine ganze Weile vegetarisch. Klammer auf, meine Frau ist Lifetime-Vegetarierin, deswegen da war die Umstellung für mich nicht besonders schwer. Aber ich merke, seitdem dieser Satz gefallen ist, und es war spannend, und ich war da auf einem Seminar, auf einer Erfahrung, und es gab die ganze Woche vegetarische Nahrung. Und am letzten Tag gab es Lamm. Und ich dachte, ja, Mensch, gut, dann gibt es doch heute Lamm. Ich dachte, eigentlich bin ich vegetarisch unterwegs, ne? Und dann fiel eben dieser Spruch so, naja, es könnte ja sein, dass Vegetarier nicht ganz Ja zum Leben sagen. Und dann habe ich halt gefragt, okay, sind das diese Lämmer, die da draußen im Garten laufen? Ja, genau. Und die wurden auch sehr bewusst und sehr dankbar und verbunden geschlachtet und auch zubereitet. Und dann habe ich gesagt, okay, unter den Aspekten bin ich gewillt, sehr gerne ein Stück Fleisch zu essen. Und habe das genossen. Und da fällt mir noch von einem Shaolin-Mönch die Aussage ein, der sagt, bei uns im Kloster gibt es kein Fleisch, aber wenn uns draußen Fleisch angeboten wird, dann lehnen wir es nicht ab. Hm. Und zu dem, was du gerade sagtest, mal ein Tier töten. Also ich habe schon hunderte von Tieren getötet in meinem Leben, weil ich einfach als Landwirt gearbeitet und gelebt und ausgebildet wurde. Und da alle möglichen Tiere gelernt habe zu töten. Und das auch einfach gemacht habe in der ganzen Zeit. Und das war nicht besonders bewusst. Und irgendwann, je mehr Bewusstsein da reinkam bei mir, umso weniger war ich dazu bereit. Bis hin dazu, dass ich habe immer noch mal ausgeholfen bei einem Bekannten. Der hatte einen Engpass und Weihnachten mussten dann Gänse und Enten geschlachtet werden und so weiter. Und nun war es so, dass das ist für mich ein sehr wichtiger Mensch, der mich da fragt, ob ich ihn unterstützen kann. Und sein Sohn war krank, deswegen der brauchte Hilfe beim Schlachten. Und wenn der fragt, dann helfe ich dem gerne. Und habe gesagt, ja, ich mach das dieses Jahr nochmal. Und habe dann wirklich versucht, bewusst zu schlachten. Wirklich mich respektvoll. Das war eine ganz spannende Erfahrung. Das war so ein bisschen die Energie, um das vielleicht greifbar zu machen von wie so ein Indianer, der, ich sage hier Indianer, das darf man ja auch nicht mehr sagen, ich sage trotzdem Indianer, der ganz respektvoll und dankbar und würdevoll dieses Tier ehrt und nicht lieblos nur meuchelt, sondern wirklich bewusst, dankbar, verbunden, mit voller Aufmerksamkeit bei ihm sein. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, das ist aber auch sehr anstrengend. Da kloppt man halt nicht mal eben 100 Enten durch, sondern dann ist das anstrengend. Und ab dann auch im nächsten Jahr, der Sohn war wieder gesund, fragt er, Mensch, hast du Lust wieder mit uns zu starten oder kannst du uns helfen? Ich sage, wenn ihr nicht in Not seid, dann nicht. So. Und ich merke halt auch, dass ich komme jetzt langsam wieder dahin, dass ich mir mehr und mehr erlaube, wieder Fleisch zu konsumieren, aber eben ganz, ganz bewusst und sehr gewählt und zu gucken, ja, und ich als gelernter Landwirt kann wirklich einschätzen und beurteilen, was wo wie produziert und gehalten und geschlachtet wird. Und hatte damit aufgehört, weil ich einfach ganz klar nicht wollte, dass diese Energien, die schon während der Haltung des Tieres da sind, diese achtlose Umgang mit dem Tier und auch der Transport- und Schlachtweg, und die Verarbeitung des Fleisches, das fühlte sich für mich nicht mehr stimmig an. In dem Moment, wo ich mich mehr mit mir verbunden habe, mit Energien und mit Spüren und Bewusstsein und so weiter. Und jetzt merke ich, okay, war jetzt mal auf der Seite des Pendels, jetzt darf es langsam wieder ein bisschen in einen gesunden Umgang damit kommen.
Ich finde es total interessant zu hören, wie jemand, ich finde es super wertvoll gerade, zu hören, dass du Erfahrung hast im Rahmen deiner landwirtschaftlichen Biografie und Erfahrung, dass es dich nicht so tangiert hat, dass du irgendwann beschlossen hast, vegetarisch zu leben, dass wir trotzdem heute über das Thema Wut und Aggression sprechen. Du anfangs gesagt hast, dass es für dich noch ein Erforschungsweg ist, dass du noch nicht das so integriert hast, dass du das Gefühl hast, dass es ganz und jetzt davon sprichst, dass wenn du es bewusst machst, dass es dich eigentlich so betrifft und so beschäftigt, dass du es ungern machst. Das finde ich einfach, ja, schließt sich für mich total das Bild. Total spannend.
Ja, es zeigt ja auf der anderen Seite aber auch, wie abgeschnitten und disconnected ich war.
Ja, genau. Und wie halt alle Menschen gemacht. Sind, die in Punkt. Dem Game sind, wahrscheinlich.
War halt die Arbeit, war halt zu tun.
Klar, so. Natürlich.
Ja.
Ey, ich meine.
Das war ja nicht das, ja.
Wie viel, also total, ich meine, da gibt es, glaube ich, klar denke ich jetzt an den Krieg, aber Menschen, die im Krieg sind und willens sind, zu töten, was man doch noch alles im Krieg macht. Das berührt mich gerade, deswegen werde ich stockig so ein bisschen, aber auch die, ich meine, das ist das nächste Level an, wie krass man sich wie krass man sich selber abtöten muss, dissoziieren muss, ja, abspalten muss, um das in der Lage zu sein. Das ist ja irgendwie auch, klar, offensichtlich können wir das als Menschen, aber der Preis, den, ja, wir, zahlen, der Preis, den wir zahlen, ist halt, steht in keinem Verhältnis dafür.
Ich habe ja relativ lange im Rettungsdienst bei der Feuerwehr gearbeitet und letztendlich gibt es da ja auch verschiedene Erlebnisse und Eindrücke, die eben doch ganz schön fordernd sein können. Und ich habe das eine ganze Zeit so locker weggesteckt, so erschien es mir. Und irgendwann kippte das. Und um es ein greifbares Beispiel zu machen, also Kot und Kotze und so weiter haben mir früher nichts gemacht. Das war mir egal. Und irgendwann merkte ich, da war ein Patient, hatte sich vollgeschissen aufgrund einer Gehirnblutung. Und mir stand dann die Kotze im Mund. So, und das hatte ich bis dato noch nie gehabt. Das passierte mir nicht. Ich konnte das einfach, konnte da weiteratmen und konnte das riechen, das war egal. Da merkte ich an der Stelle, wurde mir so klar, es verändert sich etwas bei mir. Ich werde sensibler, ich werde irgendwas, diese Mauern der Härte halten nicht mehr. Also wir Menschen können krass lange was abspalten, aber ich glaube, dass, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das ist PTBS,
posttraumatische Belastungsstörung, wenn du halt, ja.
Genau, wenn du halt lange sehr stumpf etwas gemacht hast oder als Soldat eben getötet hast und oder erlebt, Sachen erlebt hast, die ganz schrecklich sind, die du damals nicht an dich rangelassen hast, die sind ja da.
Natürlich.
Und dann melden die sich irgendwann und richten dann was an, ja.
Richten das an und richten kollektiv sehr viel an. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte, wenn wir irgendwie diese Qualität, diese Energie in uns nicht kultivieren und zulassen und kennenlernen, dann nimmt sie Überhand auf irgendeine anderen Wege. Aber
Also lass uns eine Lanze dafür brechen, dass wir Menschen mit unserer Wut und unserer Kraft und unserer Fähigkeit, aggressiv zu sein, zu töten, zu lieben, uns zu vermehren, uns, dass wir das ins Bewusstsein holen und nicht das unbewusst in uns tragen. Weil dann wird es gefährlich, glaube ich, wenn es irgendwann rausbricht.
Ja, finde ich auch gut. Mehr Ehrlichkeit, mehr Licht auf die vermeintlich düsteren, dunklen Qualitäten, Energien des Menschseins bringen, sondern das mit der gleichen Liebe und mit den gleichen Neugier und der gleichen Akzeptanz zurückholen, uns als Menschen in der Hoffnung und ich glaube in dem Wissen, dass es uns zu einem friedlicheren, liebevolleren und gesünderen Menschen macht.
Ich glaube, wir sind langsam am Ende.
Ich würde auch sagen, wir haben beide uns Abschlussplädoyer geteilt.
Ja, genau.
Ja.
Also du hattest vorhin gefragt, was macht dich wütend oder was macht dich, wenn du nachher schneidest, ich sitze auf so einem Korb-Baststuhl, du wirst deine Freude haben. Wir haben also, um mal den Zuschauer mitzunehmen, ich habe jetzt einen teuren Vorverstärker gekauft, dass das Rauschen weniger wird. Dadurch kommt jetzt das Knarzen des Stuhles besser zum Vorschein. Und ich stelle fest, beim Aufnahmegerät, der Batterieverbrauch ist extrem gestiegen, weil der Vorverstärker eine Phantomspannung braucht. Das ist nochmal jetzt als Side Notice. Ach so.
Die wichtigsten Fakten am Ende. Ja,
ich bin gespannt,
ob Bassstuhl, ey. So
das Knarzen vom Bass.
Zwischenzeitlich war noch deine Karte voll, muss ich auch nochmal schneiden. Ich habe auf jeden Fall, ich bin wütend auf dich, dass du mir hier die Arbeit so schwer machst.
Ja.
Drecksack.
Ja, mein Lieber.
Okay, gut.
Lass uns doch mal nächstes Mal an. Ich habe noch Bock, das nächste Mal noch ein bisschen drüber. Also, was macht dich wütend? Und ich würde auch gerne nochmal darüber sprechen, eigentlich kann ja in mir nur etwas anklingen, was bei mir vorhanden ist. Das heißt, der Reiz, der von außen kommt und so weiter, in die Richtung.
Die Richtung gehen wir. Nächstes Mal ein bisschen. Resonanz.
You know?
Yeah, I know.
Nice.
Super, machen wir beim nächsten Mal.
Sehr schön.
Schön. Danke, Christian.
Euch vielen Dank für euer Zuhören und
abonniert uns fleißig so auf Spotify und Apple Podcast und liked weiter schicken.
Empfehlt, disst uns. Bitte persönlich per E-Mail, was können wir schlechter machen.
Vorschläge, Kritik, Liebesbriefe, alles her damit. hello@bleibnackt.de.
Sehr schön, vielen Dank dir.
Ciao, dir auch.
Bye, bye.
Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, Es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.